developing communion and fellowship with our God.
In dieser Reihe geht es darum, Beziehung und Gemeinschaft mit Gott im Reich Gottes jetzt zu entwickeln. Das hört sich gut an, oder? Wir alle freuen uns auf das Reich Gottes. Aber, wie ich gestern Abend sagte, scheint es in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu liegen. Ich spreche über das Reich Gottes jetzt. Wir wollen über die guten Dinge sprechen, die uns als Kinder Gottes jetzt zur Verfügung stehen. Die Bibel sagt, dass wir, als wir den Geist Gottes empfangen haben, die Anzahlung für unser Erbe bekommen haben. Es war nur ein Teil. Aber ein Teil einer Vielzahl ist immer noch viel. Es kommt darauf an, wie groß der Anteil ist. Wenn Gott dir den Zehnten von deinem Erbe geben würde, und das Erbe nur ein Pfund wäre, würdest du nur 10 Penny bekommen. Wenn das Erbe 5 Milliarden Pfund beträgt, wäre ein Zehntel doch nicht schlecht, oder? Bedenke, dass Gott der Gott des Universums ist. Alles im Universum gehört unserem Gott. Er hat auch schöpferische Macht. Er kann noch mehr Dinge erschaffen, noch mehr Galaxien, wenn er will. Und wir sind Erben davon. Der Geist Gottes ist allgegenwärtig. Er ist überall. Und wir haben eine Anzahlung davon. Wir müssen uns neu vergewärtigen, was eine Anzahlung ist, was ein Teil davon ist. Ich glaube, wir verkaufen das, was uns zur Verfügung steht, viel zu billig. Die Fülle dessen, was Gott für uns bereithält, ist dir noch gar nicht in den Sinn gekommen, sagt das Wort Gottes. Wenn du das sehen kannst, hast du noch nicht einmal an der Oberfläche davon gekratzt, was er für uns hat. Was wissen wir darüber, wie viel das ist, was das alles wert sein könnte? Es könnte mehr sein, als wir sehen können. Ich weiß, so ist es. Denn ich genieße jetzt Dinge, die ich vor ein paar Jahren noch gar nicht sehen konnte. Ich wusste nicht einmal, dass es möglich war. Ich konnte niemanden finden, der mir sagte, dass es möglich ist, geschweige denn, wie man es macht. Jetzt habe ich sie und ich genieße sie seit Jahren. Das ist eine gute Nachricht. Du gehst nach Hause, schaltest den Fernseher ein, nimmst heute Morgen die Zeitung in die Hand und was bekommst du? Schlechte Nachrichten. Es gibt keine guten Nachrichten im Fernsehen, es gibt keine guten Nachrichten in der Zeitung. Warum also lesen wir das? Warum nicht dieses Buch lesen? Es enthält einige gute Nachrichten. Wir werden eine dieser Boulevardzeitungen und Klatschkolumnen aufschlagen und es steht alles Mögliche drin. Du liest das und die Leute glauben es. Es ist nicht annähernd die Wahrheit, aber sie werden es glauben, nur weil es in einer Zeitung steht oder im Fernsehen gesagt wird. Sie nehmen das Wort Gottes in die Hand, das von jemandem geschrieben wurde, der nicht lügen kann, und wollen es trotzdem nicht glauben. Du musst erkennen, dass irgendwo etwas nicht stimmt. Im ersten Teil, für diejenigen unter euch, die nicht dabei waren, habe ich die Leiter darüber gelehrt, ein guter Soldat zu sein. Ohne viel Zeit darauf zu wenden, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass das wichtigste Ausrüstungsstück für einen Soldaten sein Kommunikationssystem ist, mit seinem Befehlshaber und Vorgesetzten im Feld kommunizieren zu können. Wir brauchen auf jeden Fall den neuesten Stand der Technik, also werden wir über eine moderne Kommunikation sprechen. Normalerweise geht es in meinem Dienst um die Gemeinschaft mit Gott, um das Kennenlernen Gottes und darum, warum du weder Gott noch irgendjemand anderen kennenlernen kannst, wenn du nicht mit ihm kommunizieren kannst. Ich kann dich oder Gott nicht kennenlernen, wenn ich die ganze Zeit am Reden bin. Wen auch immer du kennenlernen willst, er oder sie müssen mit dir reden und zu dir aus dem Herzen sprechen, nicht aus dem Kopf. Ihr müsst eine gute Zeit miteinander verbringen. Das ist es, worauf wir uns einlassen. Genau darum geht es bei dieser Konferenz, zu lernen, wie wir das mit unserem Gott machen können. In der letzten Sitzung habe ich darüber gesprochen, wo du das mit Gott machen kannst. Gott lebt in seinem Reich. Gott lebt nicht in einer sündigen Welt. Er lebt in seinem Reich, in dem es keine Sünde gibt. Er wird nicht aus seinem Reich kommen und in Sünde leben, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir müssen aus dieser Welt herauskommen und in sein Reich kommen und die Sünde verlassen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Einer von uns muss sich bewegen. Er ist es nicht. Er hat sich bereits bewegt, er sitzt bereits auf seinem Thron und wird sich nicht mehr ändern. Das grenzt es ein. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, dann müssen wir zu ihm kommen. Gott sagte, wenn du dich mir nahst, dann werde ich mich dir nahen, aber du musst über die Grenze gehen, du musst in sein Reich kommen. Dann wird Gott dir entgegenlaufen, aber du musst erst durch den Zoll kommen. Du musst sicherstellen, dass du einen gültigen Reisepass hast. Du musst dort hineingehen. Wie ich gestern Abend sagte, musst du die alte Herrschaft in der anderen Welt aufgeben. In seinem Reich kannst du nicht Herr sein. Du kannst deine Sünde auch nicht in sein Reich schleppen, denn dort gibt es keine Sünde. Der Teufel ist nicht da. Gestern Abend habe ich über einige Dinge gesprochen, die nichts mit seinem Reich zu tun haben, aber jetzt wollen wir uns mit den Dingen beschäftigen, die zu seinem Reich gehören. Das Wichtigste in seinem Reich ist er. Das ist es, was ich mehr wollte als die Dinge. Es wird schön sein, eine Villa in der Ewigkeit zu haben. Es wird schön sein, mit Gold gepflasterte Straßen zu haben. Aber was den Himmel ausmacht, ist die Tatsache, dass er dort ist. Ich habe Zugang zu ihm, kann dort mit ihm sprechen, ihn kennenlernen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist es, was den Himmel ausmacht. Es wird schön sein, einen Körper zu haben, der nicht mehr schmerzt. All diese Dinge sind wunderbar, aber ohne ihn bedeuten sie nicht viel. Wenn du ihn hast, hast du all diese Dinge. Wir werden heute Morgen noch ein bisschen mehr über das Reich Gottes sprechen. Für diejenigen, die nicht hier waren, wir haben über Lukas 17, 20 bis 21 gesprochen. Die Pharisäer fragten den Herrn, was werden die Zeichen sein, dass das Reich Gottes kommt? Es kommen nicht mit äußeren Zeichen, aber es wird in dir und um dich herum sein. In Lukas 18, 17 sprach er zu den Jüngern über Kinder und sagte, wenn ihr nicht kommt wie ein kleines Kind, das Vertrauen eines kleinen Kindes, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wir erkennen, was in unserer Welt heute beworben wird. Ich schaffe alles, ich bin stolz auf mich. Diese arrogante Haltung, es wird im Reich Gottes nicht gelten, du kommst nicht einmal durch die Tür. Also müssen wir lernen, in Demut zu wandeln, nicht in Stolz. In Römer 14, 17 wird das Reich beschrieben, das jetzt hier ist. Es ist die Gerechtigkeit, das heißt der rechte Stand mit Gott, den Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, und die Freude im Heiligen Geist. Wir haben gestern Abend schon einiges davon und einige andere Bibelstellen besprochen, also werde ich nicht noch einmal darauf eingehen. Diejenigen, die in seinem Reich sind, haben Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wenn du nicht zum Treffen kommen konntest, gibt es auch Aufzeichnungen davon. Ich möchte weitermachen, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem wir uns mit einigen Dingen beschäftigen, die für die meisten Menschen ein Rätsel sind. Viele Menschen lesen eine Schriftstelle wie in Lukas 17, 20, 21, in der der Herr sagt, dass sein Reich nicht durch äußere Zeichen kommt. Es wird in dir und um dich herum sein. Außerdem sagte er seinen Jüngern in Markus 9, 1, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bis ihr das Reich Gottes in großer Macht kommen seht. Bei den meisten Lehren, mit denen wir aufgewachsen sind, passt das nicht. Es passt nicht in unseren kleinen Zeitplan. Wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Denn alle, mit denen er gesprochen hat, sind tot. Wir warten immer noch darauf, dass das Reich Gottes kommt. Hat er sie belogen? Oder sind sie jetzt alle 2000 Jahre alt und warten? Wir wissen nicht, was wir mit einigen dieser Bibelstellen anfangen sollen. Wir übergehen sie irgendwie und gehen weiter, weil sie nicht in unsere Schublade passen. Als Jesus diese Aussage machte, haben seine Jünger sie nicht verstanden. Sie waren nicht damit einverstanden. Sie erwarteten von ihm, dass er die römische Herrschaft niederwirft, dort seine Herrschaft aufrichtet und die Erde regiert, so wie wir erwarten, dass er im tausendjährigen Reich zurückkommt und es tut. Verstehe nicht falsch, was ich sage, auch ich suche nach ihm. Ich hoffe, er kommt heute, bevor ich mit der Predigt fertig bin. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn er jetzt käme und ich meine Bibel fallen lassen müsste und in die Luft aufsteige. Ich bin auf der Suche danach, aber bis er kommt, habe ich ein Versteck gefunden, ein gesegnetes Versteck. Das ist im Reich Gottes jetzt. Ich habe gelernt, wie ich jetzt im Reich Gottes wandeln kann. Das ist mein Training und meine Vorbereitung darauf, in Jesu Reich zu herrschen, wenn es zur tausendjährigen Herrschaft kommt. Wenn du hier rumsitzt und dein ganzes Leben im Fleisch verbringst und dich vom Teufel herumschubsen lässt, ohne etwas zu tun und glaubst, dass du ein Herrscher in diesem Reich sein wirst, wirst du ein böses Erwachen erleben. Du denkst vielleicht, du bist bereit, aber du wirst eine Überraschung erleben. Hör lieber auf. das, was der Geist dir sagt. Wenn es hier nichts für dich zu tun gab, nachdem du gerettet wurdest, warum hat Gott dann nicht deine Uhr angehalten und dich nach Hause gebracht, bevor du irgendetwas vermasseln konntest? Er hat dich aus einem bestimmten Grund hier gelassen. Und das ist die Zeit des Trainings. Wir haben nur eine kurze Zeit. Die Bibel nennt es einen Dampf, der für eine kurze Zeit erscheint und schwupps ist er weg. Das ist die einzige Zeit, die du für die Ewigkeit hast. In dieser Welt verbringen wir 10, 15, 20 Jahre damit, eine Ausbildung zu machen, um 30 Jahre lang einen Beruf auszuüben. Und das war's. Aber wir wollen keine 5 Minuten damit verbringen, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Wir müssen eine andere Einstellung bekommen. Über die Einstellung werde ich später noch sprechen, aber ich habe eine sehr positive Einstellung zu Gott und seinem Wort. Es gab Jahre, in denen ich das nicht tat. Was ich jetzt tue, beweist, dass wir uns ändern können. Ich bin 180 Grad entgegengesetzt zu dem, wie ich früher war. Was tust du, wenn du das Wort Gottes liest und es etwas klar und deutlich sagt, aber es für dich keinen Sinn ergibt? Du verstehst überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Was tust du mit diesen Schriftstellen? Ich habe gestern Abend ein wenig darüber berichtet. Wir versuchen vorsichtig zu sein, damit wir nicht glauben, dass Gott gelogen hat. Aber es scheint, dass er es getan hat. Wir sagen also, das ist wahrscheinlich eine falsche Übersetzung. Aber das wollen wir nicht sagen, denn wenn wir sagen, dass das eine nicht das Wort Gottes ist, woher wissen wir dann, dass die anderen nicht eine falsche Übersetzung sind? Das untergräbt irgendwie auch unseren Glauben. Wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen, also gehen wir einfach vorbei und meiden sie. Wir markieren sie nicht. Jemand sagt einmal, wenn du wirklich eine Offenbarung aus dem Wort Gottes bekommen willst, wenn du deine Bibel liest, dann studiere alles, was du nicht unterstrichen hast. Die meisten Menschen gehen beim Lesen durch und lesen, was sie unterstrichen haben. Einige Offenbarungen hast du bereits verstanden. Die, die du nicht unterstrichen hast, musst du studieren. Da steht auch einiges drin. Das ist also der Ort, an dem du arbeiten solltest. Die Jünger verstanden die Aussage nicht, dass das Reich Gottes nicht äußerlich kommt, sondern in euch sein wird. Sie haben auch nicht verstanden, dass es mit großer Macht kommen würde. Wir wissen, dass der Geist Gottes am Pfingsttag in großer Kraft kam. Damals begann der Geist in uns zu wohnen. Im Römerbrief wird das Reich Gottes als Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist beschrieben. Wir erkennen, dass es eine Verbindung zwischen dem Heiligen Geist in uns und uns im Heiligen Geist gibt. Das habe ich gestern schon ein wenig erwähnt. Wir machen Annahmen, die einfach nicht wahr sind. Wir wissen wirklich nicht, was wir damit anfangen sollen. Wir lesen in der Bibel, und du hast diese Dinge in dir, aber du hast all diese Aussagen, wo du in etwas bist. Du bist im Geist, du bist in Christus, du bist im Weinstock, du bist im Reich Gottes. Wir gehen davon aus, dass, wenn der Geist in mir ist, ich auch im Geist bin. Wenn Christus in mir ist, dann bin ich auch in Christus. Wir ziehen diese Schlussfolgerung vorschnell. Aber wenn du merkst, dass jedes Mal, wenn du all die guten Dinge liest, die du gerne von deinem Erbe hättest, jedes Mal, wenn du eines davon findest, sind sie damit verbunden, dass du in etwas bist, nicht, dass es in dir ist. Alle Verheißungen sind Ja in Jesus Christus. Wir sind dazu bestimmt, in himmlischen Orten zu sitzen, in Christus Jesus. Die Frucht, die trägt, ist im Geist. Um Frucht zu bringen, müssen wir im Weinstock sein. Hörst du, was ich sage? Warum würde die Bibel uns sagen, dass wir im Weinstock bleiben sollen, wenn es uns nicht möglich wäre, außerhalb des Weinstocks zu bleiben? Glaubst du, dass es möglich ist, außerhalb des Weinstocks zu bleiben? Ja, das ist es. Warum sollte er uns sagen, dass wir in ihm bleiben sollen, wenn wir nicht außerhalb von ihm bleiben können? Hast du schon einmal jemanden gesehen, der Christ ist, aber keine Frucht bringt? Dafür gibt es einen Grund. Sie sind nicht im Weinstock. Es gibt die Frucht des Geistes. Galater 5, 22 listet Früchte des Geistes auf. Du siehst ständig Christen, die nicht die Frucht des Geistes haben. Das kommt daher, dass sie nicht im Geist sind. In Galater 5, 16 sagt Paulus, ich habe gelernt, wenn ich nur im Geist wandle, kann ich die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Wenn du den Geist in dir hast, bist du automatisch im Geist. Das bedeutet, dass du seit dem Tag, an dem du gerettet wurdest oder den Geist empfangen hast, nie etwas im Fleisch getan hast. Wie viele von euch wissen, dass das nicht so ist? Das beweist, dass die Errettung dich nicht automatisch in den Geist versetzt. Also müssen wir darüber nachdenken. Als ich nach Bibelstellen suchte, die besagen, dass ich Gott kennen kann, eines der ersten Dinge, die ich in die Finger bekam und die mich wirklich begeisterten, stand in Jeremia 9. Wenn du das aufschlagen möchtest, ich werde aus der Amplified Bible vorlesen. Jeremia 9, 23 bis 24. Wir sehen hier einen klaren Vergleich, eine Reihe von Werten zwischen unserem Weltsystem und Gottes Reich und einer Haltung, die wir als Kinder Gottes haben sollten. In Vers 23 heißt es: So spricht der Herr, ein kluger und geschickter Mensch soll sich nicht seiner Weisheit und Geschicklichkeit rühmen und damit prahlen. Der Mächtige und Starke soll sich nicht rühmen, mit seiner Kraft und Macht prahlen. Derjenige, der reich ist an körperlichem Wohlergehen und irdischem Reichtum, soll sich nicht rühmen und mit seinem zeitlichen Befriedigungen und irdischem Reichtum prahlen. Wer sich aber rühmt, der rühme sich hierin, dass er mich versteht und kennt persönlich und praktisch, indem er meinen Charakter direkt erkennt, dass ich der Herr bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit auf Erden übt, denn daran habe ich meine Freude, spricht der Herr. Du weißt selbst, dass unsere gesamte Gesellschaft, unser gesamtes Bildungssystem, alles, was wir haben, darauf ausgerichtet ist, dass wir erfolgreich sind. Wir wollen in einem oder drei dieser Bereiche erfolgreich sein. Wir wissen, dass es ein enormer Vorteil ist, eine gute Ausbildung zu bekommen. Du kannst einen Abschluss haben und einen Job eher bekommen als jemand, der keinen Abschluss hat und mehr über den Job weiß als du. Aber wenn du das Stück Papier hast, bekommst du den Job. Wenn du einen höheren Abschluss erworben hast, deinen Doktor oder Master, neigst du oft dazu, dich damit zu brüsten, dass du diesen Abschluss hast. Du hast dieses Ziel erreicht. Es ist ein Statussymbol. Dir wird Ehre zuteil. In unserer Gesellschaft wird die Ehre in diesen Dingen sehr geschätzt. Das zweite ist, Autorität oder Macht zu haben. Wenn du zum Vorstandsvorsitzenden aufsteigen kannst, bist du der Unternehmenschef. Du leitest dieses Unternehmen, du bist der Chef. Das bringt Prestige und Macht mit sich und du rühmst dich damit, dass du dich hochgearbeitet hast und jetzt der Chef dieser Organisation bist. Du kannst unabhängig wohlhabend sein, weil wir in unserer Gesellschaft Geld auch als Macht betrachten. Du kannst jemanden haben, der reich ist, ein Milliardär, ein Multimillionär, und er wird respektiert, obwohl die Leute wissen, dass er es nicht auf ehrliche Art und Weise bekommen hat. Aber sobald er sie bekommen hat, werden sie ihn respektieren, auch wenn sie hinter seinem Rücken über ihn reden werden. In der Öffentlichkeit respektieren sie ihn. Menschen, die reich sind, rühmen sich damit, und wir alle wünschen uns, dass wir das auch hätten. Wir wünschten, wir hätten diese Bildung. Wir wünschten, wir hätten dieses Geld. Wir wünschten, wir hätten diese Autorität. Gott hat nicht gesagt, dass es falsch ist, Weisheit oder Bildung zu haben. Es ist nicht falsch, Autorität zu haben. Es ist nicht falsch, Reichtum zu haben. Es ist falsch, dass sie dich haben. Und es ist falsch, wenn du dich ihrer rühmst. Er sagte, wenn du dich einer Sache rühmen willst, dann rühme dich der Tatsache, dass du ihn kennst und verstehst. Du kennst ihn nicht nur, du verstehst ihn. Kannst du dir das vorstellen? Als ich das zum ersten Mal sah, kannten einige von euch mein Zeugnis, ich werde vielleicht später etwas davon erzählen. Ich verliebte mich in Gott und wollte ihn kennenlernen. Ich wollte ihn einfach kennenlernen. Es war schwer, sich vorzustellen, dass man Gott tatsächlich kennenlernen und Zeit mit ihm verbringen könnte. Aber zu denken, dass man anfangen könnte, Gott zu verstehen, es ist schwer, sich das vorzustellen. Aber genau das hat er gesagt. Wenn du dich einer Sache rühmen willst, dann rühme dich der Tatsache, dass du Gott kennst und verstehst. Hier in der Amplified Bible heißt es, du kennst ihn persönlich und praktisch. indem du seinen Charakter direkt wahrnimmst und erkennst. Das ist ein Teil dessen, was ich dir vermitteln möchte. Im Reich Gottes ist er nicht von deiner Bildung beeindruckt. Er ist von deinem Reichtum nicht beeindruckt. Er ist nicht beeindruckt von der Autorität und der Position, die du erreicht hast. Was Gott beeindruckt ist, dass du ihn kennst. Denn wenn du nicht glaubst, dass er mehr wert ist als dieser Abschluss, dieses Geld, diese Position, dann hast du nicht sehr viel gelernt. Das ist es, was er sagt. Wenn du denkst, dass das etwas ist, dessen du dich rühmen kannst, weißt du nicht einmal, was es wert ist, sich zu rühmen. Du kannst Gott kennenlernen, aber was wäre, wenn im Prozess des Kennenlernens, was auch immer meine Rebellion ist, was auch immer mein Stolz ist, was auch immer meine Hindernisse sind, um Gott kennenzulernen, was wäre, wenn er mir meinen Reichtum wegnehmen müsste, damit ich das lerne? Was, wenn er mich von der Chef in die Dienerposition versetzen muss, um das zu lernen? Was ist, wenn er mich in eine Lage bringen muss, in der mich alle für einen Narren statt für einen Weisen halten? Was wäre, wenn es das bräuchte, um ihn kennenzulernen? Wäre es das wert? Das ist der Grund, warum die meisten Menschen Gott nicht kennen. Sie haben Angst, dass er ihnen eines oder alle diese Dinge wegnehmen könnte. Das Wort Gottes sagt, dass deine größte Angst über dich kommen wird. Wenn du anfängst, Glauben freizusetzen, muss das geschehen, bevor du Gott kennst. Du hast recht, das muss gehen, bevor du Gott kennst. Du setzt den Standard. Du hast ihn gesetzt. Du hast das Hindernis durch deinen eigenen Glauben geschaffen. Aber wenn du dein Knie in diesen Umständen beugst, gibt es keinen Grund, warum du nicht trotzdem Reichtum, Autorität und Weisheit in der Welt haben kannst. Solange du dich nicht auf diese Dinge stützt, werden sie nicht zu deiner Sicherheit und deinem Gott. Es ist nichts falsch daran, wenn sie in der richtigen Reihenfolge sind, aber er muss deine erste Liebe sein. Er muss deine Quelle sein, deine Priorität, nicht diese Dinge. Wenn du etwas hast, wessen du dich rühmen kannst, dann musst du dich dessen rühmen und nicht der natürlichen Errungenschaften. In Gottes Reich erkennt er unsere Leistungen in der Welt sowieso nicht an. Diejenigen von euch, die hier sind, mögen geistliche Diener sein. Du kannst auf die Bibelschule gehen, kannst deinen Abschluss machen, kannst sogar deinen Master und deinen Doktortitel machen. Du kannst da rauskommen, dein kleines Diplom vor Gott halten und sagen, Gott, ich habe meinen Doktortitel. Jetzt salbe mich. Ich enttäusche dich nur ungern, aber das beeindruckt ihn nicht sonderlich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der seine Salbung bekommen hat, weil er einen Abschluss an einer Schule der Menschen gemacht hat. Aber Gott hat eine Schule. Wenn du seinen Kurs abschließt, wird er dich salben. Aber er wird dich erst salben, wenn du seinen Kurs abschließt. Du kannst seinen Kurs in einer Bibelschule beenden. Aber es ist sein Lehrplan. Es ist nicht ihrer. In der Zeit, in der du auf die Bibelschule gegangen bist, hättest du auch seine Schule abschließen können. Aber die meisten tun das nicht. Die meisten kommen mit einer Menge Wissen aus der Bibelschule, aber sind aufgeblasen und stolz, weil sie es nie mit Weisheit ausgleichen. Sie verbringen Jahre damit, demütig zu werden, indem sie versuchen, das zu tun, was sie in ihren Visionen so einfach zu erreichen glaubten, was aber nicht funktioniert hat. Durch die Erfahrung, die sie bei ihren Versuchen machen, bekommen sie schließlich ein bisschen Weisheit. Dann werden sie hoffentlich gesalbt, bevor sie sterben. Aber am besten wäre es, mit der Salbung zu beginnen und in ihr zu agieren. Wir wollen ein bisschen mehr in diesen Begriffen denken. Schau mit mir Johannes 14 an. Eines der Dinge, die ich in dieser Reihe tun möchte, und ich weiß, dass viele von euch nicht zu all diesen Treffen kommen können, aber wenn man die Sitzung mit den Leitern mitzählt, die ich gestern um 14 Uhr begonnen habe, haben wir 11 Sessions geplant. 90 minütige Sitzungen, das ist eine Menge an Informationen, die daraus gehen. Viele von euch kommen mittendrin an, aber ich gehe das schrittweise durch und baue auf jeder Sache auf. Normalerweise habe ich nicht einmal annähernd so viel Zeit. Deshalb machen wir ein Video, deshalb nehmen wir es auf, damit ich mehr ins Detail gehen kann. Es ist kein Problem, einfach loszuschießen. Das ist die Offenbarung, das ist die Wahrheit, jetzt geh und tu es. Aber du wirst nur frustriert sein, weil du es nicht tun kannst. Du brauchst Überführung. Ein einziger Beweis reicht manchmal nicht aus, um dich zu überzeugen. Also brauchst du manchmal eine ganze Reihe von Beweisen, bevor du so überführt bist, dass du damit anfängst. Das ist es, was wir versuchen werden zu tun. Ich kenne die Stolpersteine. Ich weiß um die Tricks des Teufels. Ich lehre das seit 28 Jahren. Ich kenne die Tricks, die er anwendet, um dich zu berauben, damit du nicht in der Lage bist, das zu tun, was Gott sagt. Oft haben wir Überzeugungen oder Lehren, in die wir unseren Glauben freigesetzt haben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Es mag wahr sein, aber es ist nicht die Wahrheit. Und deshalb ziehen wir alles, was außerhalb dieses Glaubens liegt, nicht einmal in Betracht. Entweder ignorieren wir sie oder wir versuchen, sie woanders unterzubringen, weil sie nicht in unser Bild passt. Satan ist ein Experte darin, uns zu täuschen und uns Wege aufzuzeigen, die richtig erscheinen, aber nicht die Wahrheit sind. Wir sammeln eine Menge Dinge an, die wahr sind. Wir fügen viele Dinge ein, die Theorie sind, und kommen zu einer Schlussfolgerung, die wir Wahrheit nennen, aber es ist nicht die Wahrheit. Wir geben das zwei oder drei Generationen weiter, rahmen es ein, hängen es an die Wand und machen es zu einer Lehre. Die ersten, die das taten, wussten, dass sie von dem 500-teiligen Puzzle nur 100 Teile aus der einfachen Schrift hatten, die sie beweisen konnten. Die anderen 400 Stück waren Theorien. Und alle anderen wussten das. In der Zwischenzeit kamen sie zu einer Schlussfolgerung, was sie dachten, was das bedeutet. Sie gingen in dem Licht, das sie hatten, aber die Idee ist, dass du nach diesen anderen 400 Teilen suchen sollst. Wenn du noch mehr findest, passt du dein Bild an. Aber sie haben es eingerahmt. Eine oder zwei Generationen später schauen sich alle anderen das an und nehmen an, dass es die ganze Wahrheit ist. Alles Fakten. Aber das ist es nicht. Sie wissen nicht, welche Teile Theorien sind und machen sich nicht die Mühe, sie zu überprüfen. Sie machen sich nicht mehr die Mühe zu suchen, weil sie die Wahrheit schon kennen. Dann kommt jemand die Straße runter mit einem Bild an seiner Wand und er hat 150 Stück gefunden. 75 waren wie deine, aber 75 waren andere. Als sie dann ihre 350 hinzugezählt haben, kam ein etwas anderes Bild heraus und wir haben gesagt, das ist nicht unsere Lehre, wir glauben das nicht. Nicht nur, dass wir es nicht glauben, ihr habt Unrecht, denn wir haben Recht. Du weißt und verstehst, was ich sage. Das ist genau das, was bei den meisten unserer Denominationen falsch läuft. Ich kann in jede beliebige Kirche gehen, eine dieser Lehren finden und den Pastor fragen, warum glaubst du das? Weißt du, was sie als erstes tun werden? Sie holen ihre Bibel und zeigen mir die Teile, die sie beweisen können. Und warum sie daran glauben. Dann gehe ich in die nächste Gemeinde und frage den Pastor, denn ich bin mit keiner bestimmten Kirche verbunden. Das kann ich auch ohne Meinung tun. Ich will es einfach nur wissen. Ich bin offen. Wenn sie etwas haben, was ich nicht habe, will ich es haben. Wenn sie etwas haben, das nicht funktioniert, will ich das nicht haben. Ich versuche, die Dinge loszuwerden, die nicht funktionieren. Ich frage den Nächsten, er nimmt die gleiche Bibel und zeigt mir ein paar einfache Schriftstellen, die ich bezeuge. Das ist eine schöne Bibelstelle. Ich sehe, wo das hineinpasst, aber es ist nur ein Teil davon. Ich sehe auch, wo die Bibelstellen des anderen Typen hinpassen. Bis ich etwa 15 von ihnen durch habe, wenn ich alle bekomme, die sie nachweisen können, habe ich jetzt etwa 400 von den 500 Stück. Ich habe nur noch 100 weitere zu suchen. Dann kann ich diese Gruppe hier drüben finden, mit der niemand reden will, weil sie ganz sicher nicht richtig sind. Ich spreche sie trotzdem an und sie haben 5, die sonst niemand hat. Aber sie hatten 495, die seltsam waren. Das ist eine wilde Theorie. Ich suche ihre 5 heraus und nehme sie, aber sie waren Schlüsselstellen. Wenn wir als geistliche Diener das tun könnten, wenn wir lernfähig wären, wenn wir uns zusammensetzen und sagen könnten, das Einzige, was ich mit dir, Bruder, oder dir, Bruder, teilen werde, ist das, was ich eindeutig im Wort Gottes beweisen kann. Also braucht es keine großartige Interpretation, lies es einfach. Wenn wir ein Kind dazu bringen können, es zu lesen und es zu fragen, was das bedeutet, wird das Kind es uns sagen. Gott sagte, was er meinte, und er meinte, was er sagte. Man baut keine Lehren auf Geheimnissen auf. Das ist einer der Gründe, warum wir im Leib Christi gespalten sind. Wir machen Lehren um Geheimnisse herum, die niemand beweisen kann. Wenn Gott gewollt hätte, dass das eine Lehre ist, hätte er noch ein paar Verse hinzugefügt und es deutlich gemacht. Die Lehre, die gesunde Lehre, ist eine klare, einfache Wahrheit, die jeder verstehen kann. Wenn wir das tun und alle Teile zusammenfügen würden, hätten wir nicht die Spaltung, die wir heute haben. Das ist einer der Hauptgründe. Das und die Tatsache, dass wir sie eingereimt haben und nicht weiter nach der Wahrheit suchen. Eine der am schwierigsten zu unterrichtenden Personen auf der Welt sind geistliche Diener. Ich gehöre dazu, also bin ich ehrlich zu dir. Diese Gruppe ist am schwierigsten zu unterrichten, weil die meisten von ihnen defensiv sind und Angst haben, dass du ihre Lehre in Frage stellst. Sie sind bereit, ihre Lehre zu verteidigen. Sie kommen nicht mit offenem und belehrbarem Herzen. Sie kommen, um ihre Offenbarung, ihre Lehre zu verteidigen. Es dauert eine Weile, bis sich ihre Herzen öffnen und sie hinschauen. Wenn wir nur eine Gruppe aus verschiedenen Denominationen zusammenbringen, uns ehrlich zusammensetzen und die Rahmen unserer Lehren abnehmen könnten, es durchgehen und einfach sehen, was du mir tatsächlich zeigen kannst, damit ich es lesen kann und das gleiche wie du bekomme, dass ich nicht die gleiche wilde Auslegung wie du bekomme. Wie in aller Welt bekommst du das aus der Schrift heraus? Wenn ich nur das bekommen könnte, was da steht, und du könntest es so sagen, dass derselbe Geist, der in dir ist, der in mir ist, fließend bezeugen wird, das ist die Wahrheit. Dann vergleichen wir, und wenn du ein Stück hast, das ich nicht habe, will ich es haben, Bruder. Wenn ich eins habe, die du nicht hast, kannst du meins haben und wir kommen beide da raus. Ich habe vor Jahren an einigen Konferenzen für Pastoren und Führungskräfte teilgenommen. Ich habe sie an Orten durchgeführt, an denen die Pastoren der Kirchen in diesem Gebiet zum ersten Mal zusammenkamen. Ich hatte alle ihre Kirchen einzeln besucht. Ich war mit keiner von ihnen verbunden, also vertrauten sie mir so sehr, dass sie zusammenkommen wollten. Sie vertrauten sich gegenseitig nicht. Ich sagte, ist dir klar, wie viel Weisheit in diesem Raum sitzt? Ich habe eine Gruppe von 100 bis 150 Pastoren dort sitzen. Ich sagte, wenn ich die Offenbarung, die erwiesene Wahrheit, aus jedem von euch herausziehen, alles zusammenbringen und in jeden von euch zurückstecken könnte, wisst ihr dann, wie sehr ihr in der Gnade und Erkenntnis des Herrn gewachsen werdet, wenn ihr dieses Gebäude verlasst? Unglaublich! Aber das können wir nicht tun. Sobald wir über zwei Dinge sprechen, streiten wir uns schon. Meistens gehen wir dann mit weniger als dem, was wir mitgebracht haben, wieder weg, weil wir etwas verloren haben, während wir dort waren. Oder wir denken, dass wir gut sind, wenn wir mit dem wir gekommen sind, wieder herausgekommen sind. Jemand hat mich nicht durcheinander gebracht. Satan ist der Urheber hinter diesem Schrott. Wenn wir den Kopf gerade haben, dann beginnt Gott, diese Tricks des Teufels zu enthüllen und zu entlarven. Wenn wir es verpassen, und glaub mir, als Ganzes, die Kirche, wir verpassen es ernsthaft. Unsere Früchte beweisen es. Die Tatsache, dass Satan den größten Teil dieser Erde kontrolliert, obwohl sie nicht ihm, sondern uns gehört, ist der Beweis dafür, dass wir etwas falsch machen. Wir haben viel darüber geredet, als ich mich damit beschäftigt habe, ein guter Soldat zu sein. Ich werde dir später noch genauer erklären, warum das nicht funktioniert. Wenn du etwas glaubst, was nicht der Wahrheit entspricht, haben wir nicht die ganze Unwissenheit im Leib Christi in unserer Generation geschaffen und entwickelt. Wir haben eine Menge davon geerbt. Leider haben wir noch mehr dazu getan. Jede Generation hat in ihrer Zeit ihre eigene Unwissenheit dazu gegeben. Irgendwo musst du die Grenze ziehen und anfangen, in die andere Richtung zu gehen. Der einzige Ort, an dem ich die Autorität habe, eine Grenze zu ziehen, bin ich selbst. Ich fing an, die Grenze in mir zu ziehen. Ich nahm den Rahmen von allem, was ich zu wissen glaubte. Ich nahm nicht an, dass ich etwas wusste. Ich nahm die Diskette aus meinem Computergehirn, auf der alle meine religiösen Informationen gespeichert waren, und warf sie in den Mülleimer. Ich überprüfte es und begann, Fehler darin zu finden. Ich wusste nicht, woher ich wusste, dass etwas richtig war. Ich hatte nichts selbst getestet oder bewiesen. Ich habe mich auf das Wort der anderen verlassen. Also warf ich alles in den Mülleimer, legte eine neue Diskette ein und fing von vorne an. Bis ich es las, bis der Autor dieses Buches oder jemand anderes es aussprach, sodass der Heilige Geist in mir bezeugen konnte, dass es die Wahrheit ist, war es für mich nicht die Wahrheit. Ich habe es nicht in meinem Herzen aufgenommen und ich habe es nicht geglaubt. Ist dir klar, wie leicht es für Satan ist, uns dazu zu bringen, eine Lüge zu glauben? Ich meine es ernst. Die meisten von uns glauben nicht, dass wir das tun würden. Wir denken, wir sind geistlich genug. Nein, er wird mich nicht anlügen. Ich werde keine Lüge glauben. Du wirst überrascht sein, wie leicht es ist, dass du eine glaubst. Als ich anfing, und ich betrachte das als einen großen Segen, ein älterer Mann aus seinem Land, der eigentlich in Nordwales lebt, aber damals in England wohnte, kam in unsere Gemeinde. Er kam schon seit 8 oder 9 Jahren jedes Jahr in unsere Gemeinde. Es war mein erstes Jahr dort und ich hatte ihn noch nie zuvor gehört. Ich hatte gehört, dass er ein gesalbter Lehrer war, also freute ich mich darauf, ihn zu sehen. Ich hatte noch nie zuvor einen Engländer gehört. Ich bin in den Hügeln von Tennessee aufgewachsen. Das ist eine ziemlich abgelegene Gegend. Ich hatte Engländer in Filmen gesehen und war von ihrem Akzent fasziniert. Ich habe mich also darauf gefreut, ihn zu hören. Und die Tatsache, dass er gesalbt war. Als er anfing zu lernen, war ich aufgeregt. Er sagte, ich möchte heute Abend mit euch über den Unterschied zwischen wahr und Wahrheit sprechen. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Was ist der Unterschied? Wenn es wahr ist, ist es Wahrheit. Er sagte, bevor ich mit der Lehre beginne, möchte ich euch etwas erzählen. Er sagte, das ist das 8. oder 9. Mal, dass ich in eurer Kirche und eurer Stadt bin. Jedes Mal, wenn ich komme, übernachte ich im Haus eines eurer Ältesten, Dr. Kuhn. Und er zeigte auf ihn in der ersten Reihe. Er sagte, ich habe jedes Mal in seinem Haus übernachtet. Dr. Kuhn ist ein sehr gebildeter Mann und er kennt die Bräuche der Engländer. Er war bei mir zu Hause in Kent, England, und weiß, dass wir jeden Tag zu einer bestimmten Zeit Tee trinken. Jetzt bin ich schon das 8. oder 9. Mal bei ihm zu Hause. Und nicht ein einziges Mal hat er mir eine Tasse Tee angeboten. Was hältst du von so einem Kerl? Er weiß, dass ich ein Engländer bin. Er weiß, dass wir Tee trinken. Aber er hat mir nie eine Tasse Tee angeboten. Was für ein Gastgeber ist das? Er hielt einen Moment inne, während wir alle Bruder Kuhn richteten. Wir waren ungefähr 350 Leute. Ich weiß bis heute, was ich getan habe. Ich habe ihn nicht nur verurteilt, ich habe ihn direkt angesehen. Und ich dachte, wie unsensibel kannst du sein? Ich habe mehr Verstand als das. Ich habe noch nie einen Engländer gesehen. Ich weiß, dass sie Tee trinken. Wenn er bei mir zu Hause gewohnt hätte, hätte ich ihm eine Tasse Tee gegeben. Meiner Meinung nach war er ein schlechter Gastgeber und ich könnte ein besserer Gastgeber sein, als er es war. Dann fuhr er fort. Alles, was ich euch gesagt habe, ist wahr. Es ist eine Tatsache. Nicht eine Sache, die ich gesagt habe, war eine Lüge. Aber ich habe eine andere Tatsache ausgelassen, eine andere Sache, die wahr ist. Als ich das erste Mal in eure Stadt kam, holte mich Dr. Kuhn mit seinem Mercedes vom Flughafen ab. Wir fuhren zurück zu seinem Haus und ich sagte, Bruder Kuhn, ich weiß, du kennst die Bräuche der Engländer, dass sie jeden Tag Tee trinken. Mach dir nicht die Mühe, mir welchen anzubieten. Ich mag keinen Tee. Dann fuhr er fort, ich bin viele Male um die Welt gereist. Ich habe schon in Tausenden von Häusern gewohnt. Ich habe noch nie in einem anderen Haus auf der Welt gewohnt, in dem ich so königlich behandelt wurde wie von Dr. Kuhn und seiner Frau. Sie setzen alles daran, es zu etwas Besonderem zu machen. Sie sind die freundlichsten Gastgeber, die ich je hatte. Übrigens, wie habt ihr Dr. Kuhn als Gastgeber beurteilt? Du hast eine Vorstellung davon, was passiert ist. Das war nicht nur ich. Unser Pastor, der Rest der Ältesten, alle in der Gemeinde, richteten Dr. Kuhn als schlechten Gastgeber. Es basierte auf dem, was dieser Mann sagte, und das war wahr. Er hat nichts gesagt, was eine Lüge war. Alles, was er sagte, war wahr. Es war eine Tatsache, aber er sagte sie auf eine Weise, die eine wichtige Tatsache ausließ. Er brachte uns alle zu dem Schluss, dass Dr. Kuhn ein schlechter Gastgeber war. Diese Schlussfolgerung war eine Lüge. Das war nicht einmal nah dran. Er war nicht nur kein schlechter Gastgeber, aber der beste Gastgeber, den er je hatte. Siehst du, wie weit wir es verpasst haben? Ausgehend von Dingen, die wahr waren, sagte er es auf eine Art und Weise, die uns zu einer Schlussfolgerung brachte, die eine Lüge war. Das Webster's Dictionary, das wir in den USA haben, definiert eine Lüge als alles, was mit der Absicht und dem Motiv gesagt oder getan wird, dich zu einer anderen Schlussfolgerung als der nackten Wahrheit zu bringen, ist eine Lüge. Unsere Politiker sind Spezialisten darin. Doch sie werden sich hinstellen und sagen, ich habe nicht gelogen. Sie haben vielleicht nicht direkt gelogen, aber sie haben Dinge gesagt, die dich zu einer Schlussfolgerung gebracht haben, die eine Lüge war. Und sie haben es absichtlich getan, weil sie wussten, dass du zu dieser Schlussfolgerung kommen würdest. Geistliche Diener tun das. Wir haben dieses Problem in meiner Stadt, wenn sie versuchen, Geld zu sammeln. Sie benutzen die Bibel und sagen Dinge, die wahr sind und bringen dich zu Schlussfolgerungen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Sie üben Angst, Druck und alles andere auf Menschen aus, die nicht dort sein sollten. Ich will nicht vom Thema ablenken, aber ich möchte, dass du siehst, wie leicht es ist, jemanden zu täuschen und ihn dazu zu bringen, eine Lüge zu glauben, wenn er da sitzt und mit seinem Verstand zuhört. Und das ist die ganze Essenz dessen, was ich lehre. Gott sagte, verlasst euch nicht auf euer Verstehen und euren Verstand, in Sprüche 3, 5 bis 6, aber auf all deinen Wegen erkenne du ihn an und er wird deinen Weg leiten. Wenn ich heute dort gewesen wäre und dieser Mann das Gleiche gesagt hätte, hätte ich ihm zugehört und die natürliche Schlussfolgerung wäre gewesen, dass Dr. Kuhn ein schlechter Gastgeber war. Aber bevor ich diese Schlussfolgerung als Tatsache akzeptiert und geglaubt hätte, hätte ich den Heiligen Geist gefragt, ist diese Schlussfolgerung die Wahrheit? Er hätte sie nicht bezeugt. Er hätte bezeugt, dass es eine Lüge war und ich hätte es nicht geglaubt. Es wäre leicht gewesen, es zu erfassen. Aber von 350 von uns hat es niemand erfasst. Warum? Weil niemand den Heiligen Geist gefragt hat. Jeder verließ sich auf sein eigenes Denken und Verstehen und alle waren vom Geist erfüllt. Jeder dort hatte den Geist in sich, aber ich garantiere dir eines, und das wird dir vielleicht nicht gefallen, keiner von ihnen war im Geist. Wenn sie im Geist gewesen wären, hätten sie mit dem Geist gesprochen und keine Lüge geglaubt. Sie hätten eine Prüfung gemacht und eine Warnung bekommen und die Sache wäre aufgeflogen. Wir bekommen so viel Wissen, dass wir denken, wir seien klug genug. Der Stolz erhebt sich und wir denken, dass wir klug genug sind, um zu erkennen, was wir wissen, was vor sich geht. Wir werden wissen, was wahr ist und was nicht. Und Satan kann dich einfach so nehmen. Der Herr selbst sagt, dass Satan listig und verschlagen ist. Er ist ein Verführer, er ist ein Betrüger, er ist gerissener als jeder andere in diesem Universum. Wenn es möglich wäre, würde er sogar die Auserwählten selbst täuschen. Die Auserwählten! Wir nehmen sofort an, dass wir die Auserwählten sind, also kann er uns nicht täuschen. Siehst du, wie praktisch das ist? Dann wird dir der Teufel sagen, du bist der Auserwählte, also musst du dir keine Sorgen machen. Ich kann dich nicht täuschen. Aber er hat es einfach getan. Eines der Dinge, die ich unterrichte, und glaub mir, der Teufel mag das nicht, ich lehre die Wege, die richtig erscheinen. Diejenigen von euch, die sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen, wären heute nicht gekommen, wenn sie Gott nicht kennenlernen und ihm nicht nahe sein wollten. Ihr hättet ausgeschlafen und wärt zu Hause geblieben. Die Tatsache, dass du hier bist, ist die Tatsache, dass du mehr darüber wissen willst. Auf die normale böse Versuchung des Teufels, die die Welt in die Irre führt, wirst du in diesem Stadium nicht hereinfallen. Hoffentlich hast du das schon überwunden. Aber hat er dich aufgegeben? Denn wenn er aufgibt, gehst du in der Fülle des Erbes. Du hast die Fülle erreicht, die du in Christus sein sollst, bist ausgerüstet und ein Soldat Jesu Christi geworden. Du tust die gleichen Werke, die Jesus getan hat, du zerstörst Satans Werke und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Er wird nicht einfach sitzen und das zulassen. Er wird dich den ganzen Weg über bekämpfen, um zu verhindern, dass du jemals in eine Position kommst, in der er nichts mehr ausrichten kann. Wenn du in das Reich Gottes kommst, kann er dich nicht mehr erreichen. Er muss alles tun, was er kann, um dich draußen zu halten. Wenn er dich glauben machen muss, dass du im Geist bist, obwohl du in Wirklichkeit nicht da bist, wird er das tun. So hat er immer noch Zugang zu dir. Ihm gehen die Wege nicht aus, die richtig erscheinen, aber das Ende davon ist immer noch Zerstörung, wie die Bibel sagt. Du bist heute auf einem von drei Wegen. Jeder ist das. Manche sind auf einem Weg, der eindeutig böse ist. Jeder weiß, dass das Ende dieses Weges die Zerstörung in der Hölle ist. Es ist ihnen egal, sie gehen trotzdem hinein. Sie versuchen zu glauben, dass es nicht böse ist, aber sie wissen, dass es böse ist. Wir wissen, dass es böse ist. Dann gibt es eine Straße, die ein enges Tor und einen schmalen Weg hat. Sie führt zum Leben. Aber die Bibel sagt, wenige sind es, die es finden. Dann haben wir eine andere Straße. Sie hat ein breites Tor. Es ist ein breiter Weg, es ist eine Autobahn. Es ist ein Weg, der richtig erscheint. Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig erscheint, aber das Ende ist Zerstörung. Der Weg, der dem Menschen richtig erscheint, ist nicht der böse Weg. Und es ist auch nicht das enge Tor und der schmale Weg. Es ist ein Weg, der richtig erscheint. Er hat ein weites Tor. Es ist ein breiter Weg. Er ist ausgeschildert mit, hier geht's zum Himmel. Kein Tempolimit. Du kannst wie auf einer Autobahn in Deutschland sein. Du musst dich nicht mit diesem kleinen, schmalen, eingängigen Pfad herumschlagen. Gott sei Dank, wenn sie nur wüssten, was ich weiß. Du stehst da drüben und schaust dir die armen Seelen auf diesem schmalen Pfad an und du kommst gut voran. Das einzige Problem ist, dass du dich in die falsche Richtung bewegst. Das Problem ist, dass, wenn du anfängst, der breite Weg parallel zum schmalen Weg verläuft. Du kannst dorthin schauen und siehst, dass du direkt an ihnen vorbeikommst. Nur du kommst schneller voran und du entspannst dich. Du siehst gut aus, aber plötzlich fängt die Straße an, sich langsam zu drehen. Sehr langsam. Wenn sie sich zu drehen beginnt, bemerkst du, dass einige Dinge in deinem Kopf und deinen Gedanken auftauchen. Du gerätst in Versuchung und andere Dinge passieren. Du verlierst deine Beherrschung oder was auch immer passiert. Du merkst, dass du Gott nicht näher kommst. Du driftest vom Herrn ab. Plötzlich dreht sie sich immer weiter, bis du ganz im Fleisch bist und es sich manifestiert. Alle und du selbst wissen es. Plötzlich merkst du, Mann, ich dachte, ich würde im Geist wandeln. Wie bin ich hierher gekommen? Was soll ein normaler Christ tun, wenn er merkt, dass er auf dem falschen Weg ist und ins Verderben läuft? Du trittst auf die Bremse und hältst an, weil du nicht ins Verderben rennen willst. Das Erste, was dir wahrscheinlich in den Sinn kommt, ist Verwirrung. Wie um alles in der Welt bin ich auf diese Straße gekommen? Weil du dachtest, du würdest in die Richtung gehen. Du kannst dich nicht daran erinnern, dass du abgebogen bist. Du hättest es tun können, aber ich sage dir, dass du in diesem speziellen Fall nicht abgebogen bist, weil du von Anfang an nicht auf dem richtigen Weg warst. Du dachtest nur, es sei der richtige Weg. Was tust du, wenn du weißt, dass du auf dem falschen Weg bist? Du tust Buße. Was ist Buße? Du drehst dich um und gehst zurück zum Kreisverkehr. Dann drehst du dich im Kreisverkehr und fragst dich, was um alles in der Welt ist passiert? Dann legst du noch weiter zurück, als du schon warst. Du hast bereits eine Menge Zeit verloren und bist wieder da, wo du warst. Du bist noch verzweifelter, also suchst du nach einer sechsspurigen Straße. Der Teufel hat sie. Er hat 8-spurige Straßen. Er hat 12 Fahrspuren. Er hat alles, was du fahren willst. Sie sind alle falsch ausgeschildert. Wenn du nicht aufpasst, kommst du auf eine andere. Hast du dich jemals über das Phänomen gewundert, dass du 50 Jahre lang Christ sein kannst und nach biblischer Definition immer noch ein Baby wärst? In der Natur können wir das nicht tun. Es ist unmöglich. Aber im geistlichen Bereich kannst du das. Paulus sprach zu den Korinthern zu einer Zeit, als sie Lehrer sein sollten. Sie waren noch Babys. Wie kann das passieren? Wie kann das überhaupt passieren? Wir sprechen über Menschen, die in der gleichen Gemeinde sitzen. Eine Person wächst zur Reife heran. In 2 oder 3 Jahren sind sie schon reif. Ein anderer sitzt da und hört seit 40 Jahren die gleichen Predigten und ist immer noch ein Baby. Wie kann das passieren? Irgendwo zwischen dem Wort und dem, was sie hören, wird es durch ihr Denken angepasst. Sie kamen zu anderen Schlussfolgerungen. Beide mögen überführt worden sein. Der eine hat die Überführung einfach akzeptiert und genau das getan, was Gott gesagt hat und weitergemacht. Aber der andere fand das so hart und hat versucht, einen besseren Weg zu finden, es zu tun. Der Teufel gibt ihm einen besseren Weg, es zu tun. Das, aha, ich bin schlauer als er. Ich habe einen besseren Weg gefunden, das zu erledigen. Der arme Kerl, ich werde nicht all das durchmachen müssen, wo er durch musste. Das einzige Problem ist, dass du es nie geschafft hast. Das ist ein typischer Trick des Teufels. Du verbringst also dein ganzes Leben auf und neben der Autobahn. Der Teufel führt dich nie in die völlige Zerstörung, denn bis er dich so weit hat, hältst du inne und tust Buße. Aber du bist auch nie im Leben angekommen. Du bist nie erwachsen geworden. Er hat dich nicht zerstören, nein. Aber er hat dich neutralisiert und dein Erbe gestohlen. Alles, was du auf dieser Erde haben solltest. Du hast dein Leben als Baby verbracht und nie einen der Gründe erfüllt, warum du hier hättest sein sollen, anstatt früh reif zu werden und dein Leben in Gottes Reich zu verbringen und das Werk des Teufels zu zerstören. Das ist es, was auf deinem Konto im Himmel verbucht wird, wenn du dort ankommst. Du wirst dort oben mit nichts ankommen, weil du auf die falsche Stimme gehört hast. Das ist ein gängiger Trick. Wir werden wieder ins Himmelreich zurückkehren. Wenn ich mir etwas ansehe, das Gott sagt, dann betrachte ich es ganz praktisch und logisch. Mir ist klar, dass unser natürlicher Verstand die Dinge Gottes nicht verstehen kann. Aber Gott versteht die Dinge Gottes. Wenn ich ihn mein Denken für mich erledigen lasse, gib mir einfach den Ausdruck auf dem Bildschirm. Verwirre mich nicht mit Details, sag mir einfach, was ich tun soll. Das funktioniert viel besser, verstehst du? Als ich anfing, das zu tun, was er sagte, erkannte ich die Weisheit seiner Worte. Ich habe es nicht gesehen, als er es zum ersten Mal sagte. Wenn ich Gott gezeigt habe, dass ich ihm vertraue, egal ob er mir etwas erklärt oder nicht, dann wird Gott später zurückkommen und mir erklären, warum er bestimmte Dinge getan hat. Jedes Mal, wenn Gott das getan hat und ich auf etwas zurückblicke, das ich durchgestanden habe, war es völlig logisch, wenn ich die gleichen Informationen hatte wie er. Fast jedes Mal, wenn ich in meinem Leben schwierige Dinge durchgemacht habe und Gott mich angewiesen hat, etwas zu tun, hat er mir nichts erklärt. Ich hätte mir leicht ein Dutzend andere Möglichkeiten einfallen lassen können, als er gesagt hat. Es war überhaupt keine Herausforderung. Mir ist klar, dass Satan mir geholfen hätte, aber damals dachte ich, es ginge nur um mich. Aber ich hatte sofort bessere Möglichkeiten als das, was Gott sagte. Wenn ich diese Vorschläge zu Gott brachte, schien er sie nicht besonders zu schätzen. Hast du das bemerkt? Tue einfach, was ich gesagt habe. Um das zu tun, muss ich ihm vertrauen. Das ist eine neue Idee. Auf Gott vertrauen? Ich beschloss, das zu versuchen. Ich habe es einfach getan. Die Gnade war da und der Geist Gottes und Gott war glücklich. Ich wusste immer noch nicht, warum er den harten Weg wählen musste, um es zu tun. Weißt du, warum er nicht meinen Weg gewählt hat? Du weißt es. Er hat reagiert, es hat ihm gefallen, er war glücklich und ich war glücklich. Später ging er zurück und zeigte mir ein wenig aus seiner Sicht, warum er diese Entscheidung getroffen hatte. Er zeigte mir, was er sah. Er sagte zu mir, mein Sohn, welche Entscheidung hättest du getroffen? Ich versichere dir, dass es nichts gab, was auch nur annähernd so gut war wie seine Entscheidung. Ich wäre ein absoluter Idiot gewesen, etwas anderes zu wählen als das, was er gewählt hat, jedes Mal, wenn er mir das gezeigt hat. Natürlich ist es jetzt einfacher, ihm in den Dingen zu vertrauen, die er nicht erklärt. Aber am Anfang war es schwer, weil ich ihn nicht kannte. Jetzt, wo ich ihn kennen und verstehen lerne, werde ich misstrauisch, wenn er mir sagt, dass ich etwas tun soll, was für das Natürliche einen Sinn ergibt. Denn wenn er das tut, segnet er mich nicht wirklich mit viel von seiner Technologie. Wenn es auf einer Ebene ist, die ich verstehen kann, gibt er mir eine Offenbarung auf niedrigerer Ebene. Selbst wenn er mir eine gibt, habe ich keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Ich bin aufgeregt. Gott sei gepriesen, er hat mir gerade eine Weisheit des Reichs gegeben. Ich werde sehen, wie sich etwas vermehrt und bewegt. Ich sehe das nicht als negativ an. Ich bin begeistert davon. Je unmöglicher der Befehl ist, desto aufgeregter werde ich. Das heißt, ich komme gar nicht erst in Versuchung, es zu tun, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Das macht es einfacher. Es ist einfach loszulassen und Gott zu vertrauen. Erst wenn er mir zeigt, wie es geht, komme ich vielleicht in Versuchung, es zu tun. Dann komme ich ihm in die Quere und es gibt keine Salbung darauf. Wir sprechen davon, Gott zu kennen. Um Gott zu kennen, musst du viel Zeit in seiner Gegenwart verbringen und zwei Richtungen kommunizieren. Ich werde die Bibelstelle später weitergeben, aber in Johannes 17,3 spricht Jesus über die Gabe des ewigen Lebens, das er uns gegeben hat. Es geht darum, dass wir den Vater und ihn auf eine persönliche, innige Weise kennenlernen können. Das erfordert eine gute Zeit in der Gegenwart einer Person, während in zwei Richtungen kommuniziert wird. Jetzt kommen wir noch einmal auf ein kleines Lehrthema zurück. Diejenigen von euch, die mich sehr gut kennen, wissen, dass es egal ist, in welcher Kirche ich gehe. Ich versuche mein Bestes, nie etwas zu predigen, was der Lehre dieser Kirche widerspricht. Ich versuche nicht, etwas aufzuwühlen. Aber manchmal kannst du es nicht vermeiden. Es kommt zu einem bestimmten Punkt, wenn sie die Lehre haben, dass man Gott nicht hören kann, kann ich das nicht umgehen. Denn in der Bibel steht, meine Schafe hören meine Stimme und das ist es, was ich lehre, das ist es, was ich tue. Ich kann das nicht lehren, ohne zu sagen, was das Wort Gottes sagt. Ich versuche nicht, etwas zu enthüllen. Ich versuche dir hier in dieser Konferenz beizubringen, wie du in Gottes Gegenwart kommst und dort bleibst, mit ihm zu kommunizieren und ihn kennenzulernen. Nun, wir haben ein kleines logistisches Problem. Wenn ich dich frage, was du lehrmäßig glaubst, glaubst du, dass unser Gott ein dreieiniger Gott ist? Denn manche Menschen glauben das nicht. Verstehst du? Wir haben den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Bis jetzt geht es uns gut. Bis jetzt habe ich noch keinen von euch verärgert. Wenn ich dich frage, wo sind sie in diesem Moment? Es gibt drei von ihnen. Wo sind die drei nach eurer Lehre? Die Bibel beschreibt drei Himmel. Die Erde, das ist unsere unmittelbare Atmosphäre um die Erde herum. Der zweite Himmel ist unsere Galaxie. Und der dritte Himmel, der jenseits unserer Galaxie liegt, wo das neue Jerusalem ist, das ist der Ort, an dem Gottes Thron steht, im Himmel. Wir wissen aus der Bibel, und wir sind uns alle einig, dass unser Vater auf seinem Thron mit dem smaragdfarbenen Regenbogen darüber im neuen Jerusalem im dritten Himmel sitzt. Ist das richtig? Wo ist dann unser Herr und Retter Jesus in diesem Moment? Er ist aufgefahren und ging zur Rechten unseres Vaters in den dritten Himmel zu seinem Thron zur rechten Hand. Welche Gottheit bleibt hier auf der Erde zurück? Der Heilige Geist. Das ist eine der verbreitetsten Lehren, die du auf der ganzen Welt finden wirst. Wenn du jetzt sagst, wenn ich dich frage, ist das eine Tatsache? Ist es wirklich so? Wir sind uns alle einig, dass es so ist. Und das wird sich in unseren Köpfen auch nicht ändern, bis der Vater sagt, Sohn, es ist Zeit, geh und hol deine Braut. Er wird zurückkommen. Die Posaune wird ertönen. Wir werden diesen Boden verlassen, ihm begegnen und verwandelt werden. Wir werden unsere verherrlichten Körper bekommen und zum Hochzeitsmahl des Lammes gehen, ein Fest feiern und unsere weißen Pferde bekommen mit dem Herrn. Wir werden wiederkommen und er wird alle Herrschaft auf der Erde abschaffen. Er wird hier sein Reich aufrichten, seinen Thron. Wir werden mit ihm herrschen und regieren, 1000 Jahre lang. War es das schon? Das ist ziemlich klar. Das ist so gut wie das, was du an den meisten Orten zu hören bekommst. Ein paar Leute glauben nicht einmal daran, aber das ist ziemlich grundlegend. Jesus sagte einige Dinge zu seinen Jüngern, die nach dieser Schlussfolgerung keinen Sinn ergeben. Er sagte ihnen, dass er weggehen würde. Aber er sagte, ich werde euch nicht wie einen Haufen Waisen zurücklassen, ich werde zu euch zurückkommen. Ich werde zu euch zurückkommen. Das waren seine Jünger. Und? Hat er es getan? Wir warten immer noch auf ihn. Er hat den Heiligen Geist zurückgeschickt, aber er hat nicht gesagt, den Heiligen Geist. Er sagte, ich werde wiederkommen. Das ist Jesus. Sie alle starben und wir wissen, dass ihre Seelen dorthin gingen, wo Jesus im dritten Himmel ist. Sie gingen zu ihm. Nach unserer wörtlichen Auslegung kam er nicht zu ihnen. Sie gingen zu ihm. Er hat sich nie bewegt. Er sitzt immer noch zur Rechten seines Vaters und legt Fürsprache für uns ein. Er sagte auch, ich gehe zurück und bete zum Vater, dass er den Heiligen Geist sendet. Das ist die dritte Person der Dreifaltigkeit. Sie kam am Pfingsttag. Jesus sagte, ja, ich werde den Heiligen Geist senden, aber er sagte auch, ich werde zu euch zurückkommen. Das ist ein weiterer Punkt, bei dem wir vorsichtig sein müssen. Wir lesen irgendwie darüber hinweg, weil sie gestorben sind und er nicht zurückgekommen ist. Sie gingen und er kam nicht, so unsere Grundüberzeugung. Jesus gab uns die Gabe des ewigen Lebens, damit wir den Vater und ihn kennen, nicht nur den Heiligen Geist kennen, sondern den Vater und ihn kennen, auf eine persönliche, innige Art und Weise, die es uns ermöglicht, viel Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Gott hat uns auch in Johannes 15 gesagt, dass wir im Weinstock bleiben sollen, Das lese ich gleich. Dort steht eindeutig, dass Jesus der Weinstock ist. Der Vater ist der Weingärtner, der Hüter des Weinberges, der unsere Zweige beschneidet. Unsere Zweige sind hier. Verstehst du, was ich damit sagen will? Er sagt, dass derjenige, in dem wir bleiben, Jesus ist. Derjenige, der uns stutzt, beschneidet und an uns arbeitet, ist der Vater, aber beide befinden sich im dritten Himmel. Pendeln wir? Kommen wir in den Geist und werden entrückt wie Paulus? Gehen wir in den dritten Himmel und lassen ihn uns eine Weile stutzen? Wir verbinden uns mit der Rebe und versuchen, ein wenig Saft zu bekommen, der uns eine Weile hält. Dann trennen wir die Verbindung. Wir eilen zurück zur Erde und versuchen, eine Weile damit herumzulaufen, bis wir ausgelaugt sind. Müssen wir wieder zurücklaufen und uns wieder aufladen? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Wen hast du in dein Herz eingeladen, als du ein Kind Gottes wurdest? Den Heiligen Geist oder Jesus? Jesus. Wer soll jetzt der Herr deines Lebens sein, der Heilige Geist oder Jesus? Jesus ist der Herr. Aber er ist im dritten Himmel. Als Daniel zum dritten Himmel betete, dauerte es 21 Tage, bis er eine Antwort bekam. Denn der Engel musste sich durch den zweiten Himmel kämpfen, in dem Satan und all seine Engel sind, um hierher zu gelangen. Es war ein Ferngespräch und es gab eine Menge Störungen. Nun, wir alle wissen, dass sich etwas verändert, wenn der Heilige Geist kommt und in uns ist. Das Problem ist, dass wir keinen blassen Schimmer haben, was passiert ist. Ich sage dir, ich war bei einigen der besten Bibelgelehrten der Welt und bei einigen der gesalbtesten Menschen der Welt. Einschließlich allem, was ich weiß, und ich garantiere dir, dass wir alle mit Paulus übereinstimmen müssen, wir wissen noch nicht alles, was wir wissen sollten. Wir haben nicht einmal an der Oberfläche gekratzt, wenn es darum geht, Gott zu verstehen oder zu kennen. Wir haben nicht die geringste Ahnung, was Gott tun könnte und wie er es tun könnte, und doch haben wir ihn bereits eingerahmt. Verstehst du, wie töricht das ist? Du kannst dir andere Denominationen ansehen, die das vor dir gemacht haben, und du weißt, dass sie einen großen Teil über den Heiligen Geist weggelassen haben. Das hast du verstanden, aber dann hast du es eingerahmt. Was ist, wenn jemand anderes etwas anderes über den Heiligen Geist herausgefunden hat, das nicht in deinem Rahmen passt? Sofort sind sie dir genauso fremd wie du den anderen. Ihr seid in dieser Frage gespalten. Wir verbringen unser ganzes Leben und kennen uns nicht einmal selbst. Und doch denken wir, dass wir alles über Gott wissen. Du musst erkennen, dass das ein gefährliches Denken ist. Ich will alles über Gott wissen, was ich wissen kann, weil ich ihn liebe. Es ist mir egal, wie sehr sich dieser bestimmte Aspekt von ihm von den anderen unterscheidet, die ich von ihm kenne. Ich will alles von ihm wissen. Als ich meine Frau kennenlernte, hatten wir bis zu unserer Heirat im Jahr darauf jeden Abend ein Date, außer an einem Abend. Wenn mich jemand gefragt hätte, kennst du Shirley? Weil wir die ganze Zeit zusammen gesessen haben, hätte ich gesagt, ja, ich kenne sie. Dann standen wir vor meinem Vater, der ein Pastor war. Er verheiratete uns und wir sagten beide, ich will. Ich zog bei ihr ein und stellte fest, dass ich sie gar nicht so gut kannte, wie ich dachte. Sie fing an, sich auf eine Art und Weise zu manifestieren, die eindeutig ihr gehörte, die sich aber nie manifestierte, als wir zusammen waren. So war es bei mir auch. Aber es war im Paket enthalten. Deshalb haben manche Menschen Probleme. Sie sagen, oh, das will ich nicht an dir. Mach das weg. Aber das bin ich. Das war im Lieferumfang enthalten. Du hast mich. Du hast gesagt, ich will. Und wir haben es getan. Jetzt hatten wir 35 Jahre Zeit, all die verschiedenen kleinen Facetten von uns zu entdecken, die wir nie gesehen haben, als wir noch zusammen waren. Ich kenne sie besser als irgendjemand sonst auf dieser Welt, aber zu sagen, dass ich nicht trotzdem ab und zu eine Überraschung bekomme, ist albern. Ich denke mir immer noch ab und zu eine neue Überraschung für sie aus. Wir sind beide noch in der Entwicklung und verändern uns in unserem Leben. Wie können wir dann behaupten, dass wir alles über Gott wissen? Du siehst, einige der Dinge, die sich in ihr oder mir manifestierten, gefielen uns nicht besonders. Das wollte ich wirklich nicht im Paket haben. Der Grund, warum wir sie nicht mögen, ist, dass sie in den meisten Fällen sowieso nicht gut sind. Im Laufe der Jahre haben wir gemerkt, dass der andere das nicht mochte und es nicht gut war, also habe ich versucht, mich zu ändern, mich nicht mehr auf diese Weise zu manifestieren, weil sie das nicht mag. Sie hat aufgehört, sich auf bestimmte Weise zu manifestieren, weil sie weiß, dass ich das nicht mag. Wir sind Menschen, können süß und bitteres Wasser aus demselben Brunnen haben. Aber Gott ist Liebe. Alles, was sich in ihm manifestiert, ist gut. Es gibt nichts Schlechtes in Gott. Doch wie viele Christen haben etwas, das wir als schlecht beurteilen? Du hast etwas, das wir in unserer Gemeinde nicht haben, und das ist schlecht, weil deine Lehre nicht in unserer Lehre enthalten ist. Du kannst mir in der Bibel zeigen, wo das steht, aber ich will es nicht hören. Manchmal gehen wir sogar so weit zu sagen, dass sie vom Teufel ist. Dann werden wir neidisch, weil deine Gemeinde vielleicht mehr wächst als meine und dort mehr Menschen gerettet werden als in meiner. Es ist ein bisschen seltsam, dass die Kirchen etwas vom Teufel tun. Wir können das nicht ganz begreifen. Wenn wir mit anderen zusammen sind und nicht über diese Lehre sprechen, scheinen sie ziemlich nette Leute zu sein. Bevor ich herausfand, was du bist, haben wir uns tatsächlich gut amüsiert. Als wir uns das erste Mal trafen, fand ich heraus, dass du Christ bist und ich bin Christ. Gelobt sei Gott. Wir waren an einem Ort, an dem es keine Christen gab. Ich hatte schon lange keine Gemeinschaft mehr gehabt. Gelobt sei Gott. Du liebst Jesus? Ja, Bruder, ich liebe Jesus. Oh Mann, also wir bringen etwas zur Sprache. Worüber? Oh ja, das ist großartig. Wunderbar. Dann sagst du, oh, kannst du das glauben? Bruder, ich kann keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben. Hörst du, was ich sage? Dann gibt es eine Kluft, weil ich etwas gefunden habe, bei dem wir uns nicht einig sind. Wie um alles in der Welt kannst du mit dir selbst leben, wenn du nicht einmal mit dir selbst in Übereinstimmung bist? Ich hoffe, du erkennst, dass der Christus in dir nicht mit dem Adam in dir übereinstimmt, denn das tut er nicht. Du bist nicht in Einheit mit dir selbst, bis du Adam getötet hast. Du wirst nicht in deinem eigenen Körper vereint sein, bis Adam tot ist. Wie können zwei zusammengehen, wenn sie nicht einig sind, bis er tot ist? Du führst einen Krieg in dir. Wenn ich nicht aufpasse, höre ich auf zu predigen und fange an, euch auf die Füße zu treten. Das ist jetzt gut. Das wird dir gut tun und dir auch helfen. Wir müssen die Möglichkeit verstehen, dass beim Vater und Jesus etwas vor sich geht, in ihren Fähigkeiten Dinge zu tun, die wir nicht wirklich verstehen. Das ist uns klar, also verstehe mich nicht falsch. Ich versuche nicht, dir den Kopf zu verdrehen. Ja, ich glaube, dass der Vater im dritten Himmel auf seinem Thron sitzt. Ja, ich glaube, dass Jesus leiblich aufgefahren ist und zur Rechten des Vaters sitzt. Aber ich glaube auch, dass sie Dinge tun können, von denen die meisten Menschen keine Ahnung haben, dass sie sie tun können. Wir können damit umgehen, dass der Vater und Jesus herumlaufen. Hier ist einer, dort ist einer, es gibt zwei von ihnen. Wir haben Probleme mit dem Heiligen Geist, weil er allgegenwärtig ist. Das bedeutet, dass er überall ist. Er ist nicht nur in uns, er ist überall, um uns herum und er ist überall, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Er bereitet uns ein kleines Problem. Wenn wir in dieses unsichtbare Reich kommen, sagt Gott kleine Dinge, um uns zu helfen, es zu verstehen. Denn wenn wir es nicht fühlen, berühren und sehen können, ist es nicht real. Aber der Herr sagt, alles, was du sehen, anfassen und fühlen kannst, ist vergänglich. Es ist nicht dauerhaft. Es sind die Dinge, die du nicht sehen kannst, die ewig sind, die dauerhaft sind. Wir versuchen, uns an etwas Ewigem festzuhalten, das wir nicht einmal sehen können. Alles, woran wir uns festhalten können, verschwindet. Irgendwo solltest du besser geerdet sein, sonst hast du nichts mehr, worauf du stehen kannst. Sogar diese Erde, auf der du stehst, wird vergehen. Wir müssen also anfangen zu lernen. In Johannes 14, 15 sprach Jesus zu den Jüngern. Das war die Nacht, bevor Jesus starb. Wenn wir über Johannes 17 sprechen, ist es dieselbe Nacht. Er lehrte seine Jünger. Dies war das Ende seines Dienstes bei den Jüngern. Du weißt, dass das wichtig ist. Jesus sagte, wenn ihr mich wirklich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich lese aus der Amplified-Bibel. Wenn ihr mich wirklich liebt, sagt King James, dann haltet meine Gebote. In der Amplified-Bibel steht, wenn ihr mich wirklich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ist das kompliziert? Das ist ziemlich einfach. Glaubst du, dass Gott meinte, was er sagte und sagte, was er meinte? Er hat eine Bedingung gestellt, ob du Gott wirklich liebst oder nicht. Wenn ihr mich wirklich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wie können wir aufstehen und sagen, Gott, ich liebe dich, aber wir wollen ihm nicht gehorchen? Hat Gott dir befohlen, dich nicht mehr auf dein eigenes Denken und Verstehen zu verlassen? Das hat er. Hat Gott dir geboten, ihn von ganzem Herzen zu vertrauen? Das hat er. Sprüche 3, 5 bis 6. Hat Gott dir befohlen, ihn auf allen deinen Wegen anzuerkennen? Das hat er. Dann sagte er, dass er deinen Weg lenken würde und wird. Wenn du die drei Dinge tust, die er dir aufgetragen hat, und wenn wir sagen, dass wir ihn lieben, hat er gesagt, dass wir seine Gebote halten werden. Wie können wir sagen, dass wir ihn lieben, wenn wir nicht tun, was er gesagt hat? Ich garantiere dir, dass der härteste Kampf, den du zu bestehen hast, der ist, vom Thron zu steigen. Du hast mein Buch, Meine Schafe hören meine Stimme gelesen. Ich garantiere dir, dass der Rest des Buches ein Kinderspiel ist, wenn du dich mit dem Kapitel über die Errichtung seiner Herrschaft beschäftigst. Es gehört viel mehr dazu, als ihn nur Herr zu nennen. Weißt du, dass in der Bibel von einer Gruppe von Menschen die Rede ist, die vor Gott standen und sagten, Herr, Herr, haben wir nicht all diese Dinge in deinem Namen getan? Sie waren damit beschäftigt, Dinge im Namen des Herrn zu tun. Sie sagten, wir haben den Teufel ausgetrieben, wir haben die Kranken geheilt, wir haben all diese guten Taten vollbracht, mächtige Taten, und an keiner einzigen Stelle hat der Herr gesagt, nein, das hast du nicht getan. Das hat er nicht gesagt. Er sagte, geht weg von mir, ihr Arbeiter der Ungerechtigkeit, ich habe euch nie gekannt. Kannte dich. Dieses Wort ist dasselbe wie in Johannes 17,3, wo er sagte, dass wir den Vater und ihn kennen können. Es bedeutet, jemanden auf eine persönliche, intime Art und Weise zu kennen. Auf zwei Arten. Sie taten alle möglichen Werke, aber er sagte, ich habe euch nie gekannt. Paulus sagte, ich fürchte, dass ich, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst zu einem Verworfenen werde. Paulus erkannte, dass er predigen konnte und Gott das Wort Gottes ehren würde, aber er konnte es auch selbst verfehlen. Als Paulus im Gefängnis war, predigten die Leute aus den falschen Gründen. Einige von ihnen predigten um des schnöden Gewinns willen, wegen des Geldes. Einige von ihnen haben gepredigt, weil sie Paulus hassten. Sie wollten ihn aufhetzen und ihn in noch mehr Schwierigkeiten bringen. Aber was hat Paulus gesagt? Paulus sagte, freut euch. Er freute sich, dass das Wort Gottes gepredigt wurde. Es war ihm egal, durch wen es kam. Wenn Gott spricht, dann ist es immer noch Gott, der sein Wort spricht. Jeder, der dieses Wort hört und ihm glaubt, wird die Vorteile dieses Wortes erhalten, ganz gleich, durch welches Instrument das Wort übermittelt wurde. Gott predigte zu Bileam durch einen Esel. Deshalb ist ein Esel noch lange nicht gerettet, kommt in den Himmel und ist mit dem Geist erfüllt. Er überführte Petrus durch einen Hahn. Das machte den Hahn nicht zu einem Prediger, der in den Himmel kommt. Selbst wenn wir Gott loben, sind wir so in unser Lob vertieft, dass jeder zu ihm sagt, oh, schau, wie schön, sie loben dich. Er ist nicht besonders beeindruckt, denn wenn sie ihn nicht loben, sagte er, würden die Felsen aufschreien und mich loben. Nun, ich habe Neuigkeiten für dich. Ich möchte nicht durch einen Felsen ersetzt werden. Du etwa? Also preise ich Gott. Ich will nicht von einem Stein, einem Huhn oder einem Esel geschlagen werden. Ich will auch nicht vergeblich predigen. Ich will nicht predigen und am Ende Gott sagen hören, geh weg von mir, du Übeltäter. Ich habe dich nie gekannt. Das ist ernüchternd. Wir müssen uns also mit diesem Thema befassen. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr tun, was ich gesagt habe. Ihr werdet meine Gebote halten. Daran müssen wir denken, wenn wir Gott das nächste Mal ungehorsam sind. Ich werde dir jetzt noch ein paar weitere Bibelstellen zu diesem Bereich vorlesen. Und das ist großartig. Ich werde langsamer werden. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Denn das sollte dich freisetzen. Johannes 14, 21 bis 23. Denke daran, dass es hier darum geht, Gott zu gehorchen und ihn zu lieben. Jesus sagte, derjenige, der meine Gebote hat und sie hält, ist derjenige, der mich wirklich liebt. Er wiederholt das Gleiche noch einmal. Er sagt das hier mehrmals, also muss es wichtig sein. Und wer mich wirklich liebt, beachte, dass es in der Amplified Version heißt, wer mich wirklich liebt, weil es eine Bedingung ist. Gehorchst du seinen Geboten? Und wer mich wirklich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, der im Himmel ist, im dritten Himmel, okay. Und ich werde ihn auch lieben, der auch im Himmel ist, richtig? Und ich werde mich ihm zeigen, offenbaren, manifestieren. Ich werde mich ihm deutlich zeigen und mich für ihn real werden lassen. Jetzt haben wir ein logistisches Problem. Wenn ich Gott wirklich liebe, indem ich tue, was er sagt, dann ist es das, was Jesus versprochen hat. Ich werde mich dir offenbaren, zeigen und manifestieren. Ich werde mich dir deutlich sichtbar machen und mich für dich real werden lassen. Er ist zu Rechten des Vaters im dritten Himmel. Das bedeutet, dass wir dort hinaufreisen müssen oder er muss hier herunterkommen oder wir müssen uns in der Mitte treffen. Versteht ihr das? Irgendwie müssen wir zusammenkommen. Der Heilige Geist ist er selbst. Hier spricht Jesus. Im weiteren Verlauf des Verses fragte Judas, nicht Iskariot, ihn, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbarst und nicht der Welt? Diese Menschen sind hier auf dieser Erde, in dieser Welt. Also stellte er eine logische Frage. Wie willst du das machen? Ich habe nur die Frage gestellt, wie er das machen will. Wie willst du dich uns offenbaren und nicht den Menschen, die in der Welt sind? Vers 23. Jesus antwortete. Zunächst einmal hat Jesus nicht gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Es klang einfach gut. Jesus antwortete, wenn ein Mensch mich wirklich liebt, er brachte dieselbe Sache zurück. Er machte die einzige Einschränkung. Wenn jemand mich wirklich liebt, wird er mein Wort halten, meine Lehre befolgen, beachte, dass wir jetzt den Vater ins Spiel bringen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir. Von wem redet er? Von ihm und seinem Vater? Die Gabe des ewigen Lebens, damit wir ihn und seinen Vater kennen können. Und wir werden zu ihm kommen. Jetzt wissen wir also, in welche Richtung es gehen muss. Wir gehen nicht zu ihm, er kommt zu uns. Wir werden zu ihm kommen und unser Heim, Wohnsitz bei ihm einrichten. Vers 24, damit du auch die andere Seite verstehst. Jeder, der mich nicht wirklich liebt, beachtet und befolgt meine Lehre nicht. Und die Lehre, die ihr hört und befolgt, ist nicht von mir, sondern kommt von dem Vater, der mich gesandt hat. Jesus bringt nicht nur diese Lehre, er macht klar, woher es kam. Sie kam von seinem Vater. Und er hat zwei Dinge eingeschränkt. Diejenigen, die mich wirklich lieben. Dreimal hat er das gesagt. Das ist die einzige Bedingung. Er gab denjenigen, die ihn wirklich lieben. Dann gab er die andere Seite. Diejenigen, die mich wirklich nicht lieben, halten meine Gebote nicht. Ist dir klar, dass du damit Gott gegenüber deine Liebe zum Ausdruck bringst? Wie viele würden sich mutig hinstellen und sagen, Jesus, ich liebe dich nicht. Vater, ich liebe dich nicht. Wie viele von euch hätten den Mut, das zu sagen? Würdest du das als Christ tun? Du würdest dich zu Tode fürchten, wenn du das sagen würdest. Doch Gott sagt, dass du jedes Mal, wenn du dich entscheidest, ihm nicht zu gehorchen, genau das zu ihm sagst: Ich liebe dich nicht. Er sagte: Wer mich wirklich nicht liebt, gehorcht mir nicht. Wer mich wirklich liebt, der gehorcht mir. Du kannst Gott sagen: Ich liebe dich, aber er glaubt dir nicht, wenn du ihm nicht gehorchst. Denn wenn du sagst: Ich liebe dich und du gehorchst ihm nicht, liest er dein Herz und sagt, dass du ihn nicht liebst. Er schaut nicht darauf, was du sagst, Gott schaut auf dein Herz. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, dass wir uns nicht selbst betrügen. Diese Verheißung von Jesus basiert auf einer einfachen Bedingung. Ich werde dich lieben, mein Vater wird dich lieben. Ich werde mich zeigen, offenbaren, manifestieren, mich deutlich sichtbar machen, mich real werden lassen. Ich und mein Vater werden kommen und unser Haus, unsere Wohnung, unseren besonderen Wohnsitz in dir einrichten. Lass uns zum Reich Gottes zurückkehren. Jesus sagte damals: Es wird nicht äußerlich sichtbar sein, aber es wird in großer Kraft kommen. Es kam am Pfingsttag und wird in dir und um dich herum sein. Im Römerbrief beschreibt er es als Gerechtigkeit, im rechten Stand vor Gott sein, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Woher kommt die Freude, wie das Wort sagt? Aus der Gegenwart des Herrn. Er hat nicht gesagt, in der Gegenwart des Heiligen Geistes. In der Gegenwart des Herrn ist Freude in Fülle. Dieser Friede ist der Friede Gottes, der alles Verständnis übersteigt. Die Gerechtigkeit ist mein rechter Stand vor meinem Herrn. Ich bin im rechten Stand. Ich vertraue ihm und stütze mich auf ihn. Mein Herr, der mein Leben lenkt. In Gottes Reich sitzen der Vater und Jesus auf dem Thron und regieren in diesem Reich. Sie sitzen auf dem Thron und regieren jetzt im Himmel, im Reich Gottes. Im tausendjährigen Reich, das kommen wird, ich werde dir das nicht alles erklären, aber Jesus wird seinen Thron hier aufstellen und 1000 Jahre lang mit uns, die wir treu sind, regieren, und wir werden in diesen 1000 Jahren zu seiner Rechten auf seinem Thron sitzen. Am Ende der 1000 Jahre werden das Reich und der Herr wieder dem Vater übergeben, und Jesus ist wieder an seinem Platz zur Rechten des Vaters in der Ewigkeit. Wie sieht es jetzt aus? Was ist mit dem Reich Gottes jetzt? Sie muss in deinem Leben funktionieren, damit du im Reich Gottes leben kannst. Überall, wo das Reich Gottes ist, ist auch der Thron Gottes, ist auch der Vater und ist auch der Herr auf dem Thron und regiert von diesem Thron aus. Das ist wahr, ob es nun im dritten Himmel, in dir oder um dich herum ist. Wenn du wissen willst, ob du jetzt im Reich bist oder nicht, dann ist es das, was es braucht. Einfachen Gehorsam gegenüber Gott, weil du ihn liebst. Wenn du diese eine einfache Sache tust, bringt dich das in den rechten Stand vor Gott. Das ist es, was dich in den Geist bringt. Das ist es, was dich in den Weinstock bringt. Das ist es, was dich in Christus bringt. Das ist es, was dich jetzt in das Reich Gottes bringt. Wenn du das tust, dann kommen der Vater und Jesus in dein Leben, errichten ihren Thron und regieren von dir aus, während du im Reich Gottes wandelst. Solange du auf dem Thron deines Lebens sitzt, wird das nicht passieren. Solange du auf dem Thron sitzt, es ist dein Reich, nicht Gottes Reich. Und du bist der Herr. Sie sind nicht dein Gott. Und du liebst Gott nicht. Jesus hat klar gesagt, dass du ihn nicht liebst, wenn du auf dem Thron sitzt. Es spielt keine Rolle, wie sehr du versuchst, ein guter Gott zu sein. Wir denken, wenn wir auf dem Thron sitzen und den ganzen religiösen Jargon lernen, all die schönen Worte sagen und ein guter Mensch sind, ist das gut genug. Ich reise durch die ganze Welt. Ich habe viele verschiedene Religionen gesehen. Ich sehe Menschen in diesen Religionen, die viel besser sind, als wir es uns als Christen jemals vorstellen können. Sie sind viel hingebungsvoller. Sie sind viel disziplinierter. Sie sind moralisch feststehender und disziplinierter als fast alle anderen Christen, die du findest. Sie verfehlen immer noch das Ziel und sie kommen nicht in den Himmel, weil sie versuchen, auf einem anderen Weg als durch Jesus dorthin zu gelangen. Wie gut du bist, wird dich nicht dorthin bringen. Es liegt nicht an den Werken. Es geschieht aus Gnade durch den Glauben, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Unsere Errettung hat nichts mit Werken zu tun. Wir sprechen hier nicht über Errettung. Wir reden darüber, ob du ein Überwinder in dieser Welt bist oder überwunden wirst. Es geht darum, ob du weitergehen und dein Erbe als Kind Gottes genießen wirst oder nicht. Die einzige Möglichkeit, jetzt in den Genuss deines Erbes zu kommen, ist, im Reich Gottes zu bleiben. Unser Erbe ist bei Gott in seinem Reich. Gott wird dieses Weltsystem nicht umgestalten und uns damit belohnen. Er wird dieses Weltsystem beseitigen und sein Reich auf dieser Erde errichten. Er wird hier in der tausendjährigen Herrschaft so regieren, wie es im Himmel der Fall ist. Wir haben die Anzahlung davon und die Fähigkeit, jetzt im Reich zu leben, in dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt. Wir wurden in das Reich Gottes hineingeboren. Aber wir wurden auch in dieser Welt geboren, also haben wir eine doppelte Staatsbürgerschaft. Die meisten Christen machen guten Gebrauch davon. Sie machen ein bisschen Urlaub im Reich Gottes, wenn sie verzweifelt sind, wenn alles zu sinken droht und sie stabilisieren das Boot und dann ist alles in Ordnung, dann nehmen sie den anderen Pass und gehen zurück in die Welt, wo sie der Herr sein können. Sie können nicht Herr im Reich Gottes sein, also gehen Sie zurück in die Welt, wo Sie Herr sein können. Sie werden versuchen, ein guter Herr zu sein. Sie sind selbstgerecht und werden zu Pharisäern. Sie verschönern ihre Gräber, sehen gut aus und reden gut. Niemand merkt es, weil sie im Grunde genommen das Gleiche tun. Wir scheinen damit durchzukommen. Bis wir jemanden finden, der nicht Herr seines Lebens ist, sondern Jesus ist der Herr seines Lebens. Sie leben im Reich Gottes. Sie haben Früchte, die beweisen, dass sie im Reich Gottes leben. Sie beginnen, ihre Beziehung zu Gott weiterzugeben. Du wirst überführt und sagst, hoppla, das tue ich nicht. Es ist in Ordnung, solange nicht so jemand daherkommt, weil dann kannst du anfangen, die Lüge zu glauben, dass es niemand kann. Solange, bis es jemand getan hat, was machen wir dann damit? Als ich anfing mit meiner Suche, Gott kennenzulernen, und ich werde später noch auf einige Details eingehen, schien ich nur zu stolpern, aber es war nicht wirklich ein Stolpern, glaub mir. Ich sage das, aber Gott hat es mir gegeben. Ich wusste nur nicht, dass Gott es mir gegeben hat. Ich dachte, ich hätte eine gute Idee. Hörst du, was ich sage? Ich dachte, ich hätte etwas getan, aber das habe ich nicht wirklich. Gott hat es mir ins Herz gelegt. In 1. Johannes 4,19 steht, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich teile mein Zeugnis über einen großen Zerbruch, den ich in meinem Leben erlebt habe. Ich zerbrach so sehr vor Gott, dass es absolut keinen Widerstand, keine Mauern, nichts zwischen Gott und mir gab. Er zermalmte mich zu meinem Pulver, alles brach zusammen. Gott hätte alles tun können, was er wollte, und er hat mich einfach geliebt. Er hat mich einfach geliebt. Der Geist Gottes kam über mich wie Wellen der Liebe. Es kam und kam und kam. Nicht nur ein bisschen, ich meine, es kam einfach immer weiter, denn es gab keine Mauern. Ich war völlig verletzlich, also kam es einfach. Gott hat mich für den Anfang ziemlich gut ausgestattet. Das heißt, ich habe viel stärker reagiert als die meisten Menschen, weil ich mehr hatte, um damit zu antworten. Verstehst du, was ich damit sagen will? Du kannst nicht mehr geben, als du erhalten hast. Ich habe beim ersten Schuss viel abbekommen. Ich wollte Gott von ganzem Herzen lieben. Ich hatte genug Verlangen, ihn kennen und lieben zu wollen, dass ich meinen Job kündigen konnte. Ich hatte Jahre damit verbracht, einen solchen Job zu bekommen, aber es bedeutete nichts, weil ich ihn so sehr wollte. Ich wollte ihn so sehr, dass nichts anderes auf der Welt für mich Priorität hatte, als das Wort Gottes zu studieren und herauszufinden, wie ich ihn kennenlernen kann. Ich hatte diese Hartnäckigkeit. Meine Motivation war, dass ich jeden, der mich so lieben kann wie Gott, einfach kennenlernen will. Ich wollte nichts über ihn wissen, ich wollte ihn einfach nur kennen. Es ist ein trauriger Kommentar, dass ich, als ich als Kind Gottes nur meinen Vater kennenlernen wollte, niemanden fand, der mir sagte, wie ich das tun sollte, wenn ich mich an Christen und Leiter wandte. Niemand konnte mir sagen, wie ich das tun sollte. Ich habe niemanden gefunden, der mich ermutigt hat, dass es überhaupt möglich ist. Die Tatsache, dass ich es überhaupt tun wollte, hat sie gestört. Warum hat sie es gestört? Weil sie wussten, dass sie es nicht getan haben. Sie fing an, Wasser über mich zu schütten und mich abzukühlen. Ich wurde nicht ermutigt, ich wurde entmutigt. Ich habe aufgehört, irgendjemanden etwas zu fragen. Ich holte meine Bibel und ging vor Gott und ich sprach nur mit Gott. Ich betete, ich schrie und ich las, ich studierte und studierte und studierte und studierte. Wenn der Heilige Geist mir endlich etwas lebendig machte, sprang ich darauf an und ließ nicht locker, bis ich es getan hatte. Dann habe ich mir etwas weiteres gesucht. Ich ging darauf zu, weiter und weiter. Alles, was ich tat, war, Gott kennenlernen zu wollen. Am Anfang, als ich frustriert war, versuchte ich, ihm meine Liebe zu zeigen. Ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte. Ich meine, das ist Gott, der Allmächtige. Ich verliebte mich in Gott. Ich hatte mich noch nie zuvor in Gott verliebt. Es mag seltsam klingen, aber ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie ich einem Gott gegenüber meine Liebe ausdrücken sollte. Man muss kein brillanter Wissenschaftler sein, um herauszufinden, dass Gott vielleicht anders ist als der Mensch. Ich wusste nicht, warum er anders war, aber offensichtlich muss er anders sein. Vielleicht ist es das, was ihn bewegt, anders als das, was uns bewegen würde. Ich weiß, wie ich meiner Frau meine Liebe ausdrücken kann. Sie mag es, wenn ich ihr sage, dass ich sie liebe. Ihr Frauen, die ihr verheiratet seid, mögt ihr es, wenn euer Mann euch sagt, dass er euch liebt? Man sollte meinen, dass sie das nach 35 Jahren wissen sollte. Das tut sie, aber sie will es trotzdem hören. Manche von euch werden stur. Nun, du solltest inzwischen wissen, dass ich dich liebe. Steig von deinem hohen Ross runter, sie wollen es trotzdem hören. Also sage ich ihr, dass ich sie liebe, und das gefällt ihr. Aber wenn das alles ist, was ich tue, kann ich dir jetzt schon sagen, dass das schnell veraltet, wenn du so lange verheiratet bist wie ich. Das mag in den ersten paar Monaten funktionieren. Es wird nach einer Weile langweilig, wenn du deiner Frau sagst, dass du sie liebst, aber nie etwas tust, um diese Liebe zu zeigen. Sie ist biblisch in diesem Punkt. Sie will, dass Werke dazu gehören. Glaube ohne Werke ist tot. Liebe ohne Werke ist tot. Sie will sie beide. Ich verbrachte meine ganze Zeit mit der Methode, die mir in der Kirche beigebracht wurde, um Gott zu zeigen, dass ich ihn liebe, muss ich es ihm sagen. Die Leute erklärten mir, dass dies der beste Rat sei, den ich bekommen konnte. Ich versuchte zu sagen, wie komme ich in die Gegenwart Gottes und wie zeige ich ihm meine Liebe? Sie sagten mir, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, Bruder. Also fing ich an, Gott zu loben. Ich lernte alle Lieder, in denen die Liebe zu Gott zum Ausdruck kommt, und sang für Gott. Ich war kein guter Sänger. Aber Gott sei Dank, das musst du nicht sein, er sagte. Ich solle einen fröhlichen Lärm machen. Ich machte eine Menge Lärm und war fröhlich. Ich habe diese Bibelstelle erfüllt. Gott gefiel es und ich bekam eine kleine Besprenkelung durch den Heiligen Geist. Aber ich hatte Erinnerungen an die Wellen, die über mich kamen. Ich wollte die Besprenkelung nicht. Besprenkelung ist gut, verstehe mich nicht falsch. Aber ich wollte zurück in die Brandung. Ich konnte singen, bis ich heiser war, und ich konnte das nicht bekommen. Ich sage Gott, dass ich ihn liebe, und eines Tages, dazu kommen wir in einer späteren Sitzung, ich war so frustriert. Ich war nur ein Christ im Kleinkindalter, ein Babychrist. Es gibt eine Menge Gnade für Kinder. Ich übernachte bei einem Pastor, hat kleine Kinder. Seine Kinder machen morgens viel Lärm, wenn ich schlafe. Dafür gibt es Gnade. Aber wenn seine Kinder Teenager wären, würde ich vielleicht sagen, hey, reiß dich zusammen. Ihr wisst, dass ihr es besser wissen müsstet. Mach nicht so viel Lärm. Aber du siehst, die Kleinen bekommen Gnade, weil sie spielen müssen. Das ist kein Problem. Ich habe Enkelkinder. Ich kann damit umgehen. Aber es gibt für alles eine Zeit und einen Ort. Wenn die Kleinen sich bemühen, etwas zu tun, was nach erwachsenen Maßstäben erbärmlich ist, loben wir sie trotzdem. Du erwartest nicht, dass sie es wie ein Erwachsener machen können. Sie sind Kinder. Glaubst du, Gott hat dabei nicht so viel Verstand wie wir? Er weiß es auch. Ich bin also ein Kind. Und Kinder sind frustriert, wenn sie den Stift nicht in das Loch stecken können. Ihre Geduld und Aufmerksamkeitsspanne sind kurz. Ich war frustriert, weil ich versuchte, Gott zu zeigen, dass ich ihn liebe, aber nichts schien zu funktionieren. In meiner Frustration rief ich schließlich: Gott, ich verstehe nicht. Ich tue alles, was ich kann, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe, und es ist fast so, als wärst du gelangweilt. Du kannst die kleinste Äußerung machen, um mir Liebe zu zeigen, und es überwältigt mich. Ich möchte dich so bewegen, wie du mich bewegst. Was kann ich tun, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Gott mir die Dinge im Wort lebendig gemacht. Der Geist bezeugte es mir, aber ich habe nie wirklich mit Gott gesprochen. Ich konnte nicht einfach einen Dialog im Geist führen. Plötzlich war ich so frustriert, dass ich vergaß, daran zu zweifeln, dass Gott zu mir sprechen würde. Weil ich immer daran gezweifelt hatte, dass er wirklich zu mir sprechen könnte. Das war das erste Mal, dass ich vergaß zu zweifeln und meinen Glaube einfach herausschoss. Gott antwortete mir, was mich schockierte. Er sagte: Wenn du mich liebst, dann halte meine Gebote. Das ist Johannes 14, 15, wir haben es gerade gelesen. Aber er hat es nicht zitiert. Ich wusste nicht, dass es in der Bibel steht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich versuche mich zu beeilen und das noch vor dem Ende der Sitzung einzubringen. Es ergab keinen Sinn. Mein Gehirn begann sich zu drehen. Ich begann zu denken, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was um alles in der Welt hat das mit irgendetwas zu tun? Ich frage Gott, wie ich ihm zeigen kann, dass ich ihn liebe, und er sagt, halte meine Gebote. Ich könnte mir vorstellen, dass ich zu Shirley gehe und sage, Schatz, du weißt, dass ich dich liebe, aber ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Was kann ich tun, um dir zu beweisen, dass ich dich liebe? Und sie würde antworten, das ist ganz einfach, halte meine Gebote. Irgendwie ist da etwas verloren gegangen. Ich dachte, das ist Unsinn. Ich war so naiv, dass ich nicht wusste, dass Gott meine Gedanken lesen kann. Gott antwortete auf meine Gedanken und sagte, mein Sohn, du hast mich gefragt und ich habe es dir gesagt. Wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Dann erklärt er mir, dass seine Wege nicht meine Wege sind, sondern so hoch wie der Himmel über der Erde ist. Er sagte, du hast mich gefragt und ich habe es dir gesagt. Wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Das hat keinen Sinn gemacht. Na gut, wenn es dir so gefällt. Als mutiges Kleinkind, das ich war, machte ich diese Aussage vor Gott. Wenn ich Gott nicht gekannt hätte, wäre ich zu Tode erschrocken. Aber ich kenne ihn. Ich sagte, in Ordnung, Gott, du gibst mir ein Gebot und ich werde dir zeigen, dass ich dich liebe. Ich werde alles tun, was du mir aufträgst. Wie würdest du das wohl zu Gott sagen? Du weißt, dass Gott mich auf der Stelle hätte vernichten können, aber das hat er nicht getan. Er hat mir ein Gebot gegeben, aber nicht eines, das über das hinausgeht, was ich befolgen kann. Damit begann etwas sehr Wertvolles. Das möchte ich dir in der nächsten Sitzung erzählen, denn es war der Schlüssel zu allem. Ich lernte, wie ich eine liebevolle Beziehung zu Gott aufbauen konnte, die meine Liebe zu Gott, zu meiner Frau und zu allen anderen Menschen entwickelte. Darüber werden wir später sprechen, aber es war ein Schlüssel für alles andere. Was wir hier weitergeben, steht in Johannes 14, 15 bis 23. Wenn ihr mich nur liebt, wenn ihr meine Gebote haltet, so sagte Jesus, werden ich und mein Vater zu euch kommen, uns niederlassen, unseren Thron in euch aufstellen, uns manifestieren, uns offenbaren, uns für euch real machen. So erfüllst du Johannes 17, 3 und lernst Gott auf eine persönliche, innige Weise kennen. So kommunizierst du, ich muss nicht erst ein Signal in den dritten Himmel schicken und es zurückbekommen. Der Thron ist genau hier in mir. Es ist ein Ortsgespräch, kein Ferngespräch. Amen. Wie das funktioniert, werden wir in der nächsten Sitzung besprechen, okay? Preis den Herrn, Gott segne dich.